Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem sexuelle Gewalt an Minderjährigen, Suizid sowie physische Gewalt und Mord an Erwachsenen. Kaum ein Land der Welt steht gleichermaßen für Kultur und Tradition wie Mexiko. Die Menschen dort zelebrieren sowohl ihre Religion, das Leben, als auch den Tod und nicht selten sind die Grenzen dabei fließend. Beispielsweise tanzen am Dia de Muertos, am Tag der Toten, tausende Feiernde mit bunten Kostümen und bemalten Gesichtern durch die Straßen, um den Verstorbenen zu gedenken. Zu dieser Zeit findet man überall Büsten und Abbilder von Gottheiten oder Schutzpatronen in den Gassen der Städte, welche den Rest des Jahres üblicherweise nur von Kriminellen und anderen düsteren Gestalten angebetet werden. Vielen von euch werden außerdem Piñatas ein Begriff sein. Hierbei handelt es sich um bunte Figuren aus Pappe oder Krepppapier, welche mit Süßigkeiten befüllt werden und an Kindergeburtstagen äußerst beliebt sind. Doch neben all dem farbenfrohen Treiben hat das Leben in Mexiko auch seine Schattenseiten. Niedrige Löhne und ein florierender Schwarzmarkt führten dazu, dass Korruption das politische System untergraben konnte. Während man sich nach außen ganz dem Kampf gegen die Kriminalität widmete, ist diese schon längst in den eigenen Reihen angekommen. Verbrechen werden nicht selten für den Wahlkampf instrumentalisiert und als sich Anfang der 2000er Jahre in Mexico City die Leichen zu stapeln begannen, war nicht unbedingt jeder an einer schnellen Aufklärung der Morde interessiert. Und damit herzlich willkommen zur 16. Folge Tod und Sünde. Zunächst einmal sorry für die Verspätung. Ich habe am Donnerstag unterwegs am Skript für die heutige Folge gearbeitet und leider hat der Laptop ohne Vorwarnung den Geist aufgegeben, ohne dass der Fortschritt gespeichert wurde. Das heißt, einiges an doppelter Arbeit. Aber genug gejammert, wir reisen gleich gemeinsam nach Mexiko. Dort ist es üblich, dass ein neugeborenes Kind sowohl mehrere Vor- als auch die Nachnamen beider Elternteile erhält. Zwar klingt es so bezaubernd und melodisch, wenn sich jemand mit vollem Namen vorstellt, für mich hingegen sind die Namen eine Herausforderung. Also seht es mir bitte nach, falls ich die Aussprache versemmel oder auf einen Vor- bzw. Nachnamen abkürze. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, dort versorge ich euch mit Bildern und Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. In einer kleinen Gemeinde im ländlichen Hidalgo, nordöstlich der Hauptstadt Mexico City, erblickte am 27. Dezember 1957 ein Mädchen das Licht der Welt. Sie erhielt den Namen Juana Dayanara Barraza Samperio oder kurz Juana Barraza. Doch ihre Geburt stand unter keinem guten Stern. Mutter Justa war stark alkoholkrank und verkaufte sich selbst, um ihre Sucht finanzieren zu können. Nur 3 Monate nach Juanas Geburt verließ ihr leiblicher Vater die Familie und Mutter Justa tröstete sich mit ihrem eigenen Stiefvater Refugio. Dieser übernahm nun die Rolle der Vaterfigur für das kleine Mädchen, während ihre Mama nach wie vor tagsüber anschaffen ging. Nicht verwunderlich also, dass das Verhältnis der beiden lieblos und distanziert war. Juana konnte sich glücklich schätzen, wenn sie einen Tag lang mal nicht geschlagen wurde. Zudem hielt man sie von der Schule fern, sodass das Mädchen nie richtig lesen und schreiben lernte. Die meiste Zeit des Tages verbrachte Juana damit, sich Lucha Libre im TV anzusehen. Anfang der 1930er Jahre war die Begeisterung für Showkämpfe aus den USA nach Mexiko rübergeschwappt und schnell hatte sich im Land ein eigener Stil des Sports etabliert. Bei Lucha Libre steigen Wettstreiter in den Ring und unterhalten das Publikum mit waghalsigen Manövern oder versuchen einander durch Halte- und Würgegriffe zum Aufgeben zu zwingen. Nicht selten werden hierbei bunte Roben oder Masken getragen, damit die Luchadores auch aus der Entfernung voneinander unterschieden werden können. Auch Frauen waren in dem Sport stets präsent und verkörperten durchtrainierte Vorbilder, welche ihren männlichen Kontrahenten in nichts nachstanden. Im Gegensatz zu Justa vergriffen sich die Luchadoras nicht an Schwächeren. Als Juana gerade einmal 12 Jahre alt war, brachte ihre Mutter sie zu einem Bekannten. Er würde von nun an auf sie aufpassen. Zunächst hielt das Mädchen es für eine Art kranken Scherz, doch nachdem man ihrer Mutter 3 Flaschen Bier in die Hand gedrückt hatte, verließ Justa fluchtartig die Wohnung und somit ihre eigene Tochter. Freundin und Verwandten erzählte sie, ihre Tochter sei freiwillig mit einem Mann durchgebrannt und habe den Kontakt zu ihr abgebrochen. Doch in Wahrheit wurde das Kind von einem Fremden missbraucht, mehrfach schwanger und erlitt 2 Fehlgeburten. Als 2 Familienmitglieder sie nach 4 Jahren Tortur endlich aufspüren und befreien konnten, hatte Juana Barraza inzwischen einen gesunden Sohn zur Welt gebracht, welchen sie über alles liebte. Gemeinsam zogen sie zurück zu Justa, der Frau, welche ihre eigene Tochter einst für 3 Flaschen Bier verkauft hatte. Als diese nur wenige Jahre später an Leberzirrhose starb, machte sich Juana, gemeinsam mit ihrem Sohn, auf den Weg nach Mexico City. Die Metropole hatte es in den letzten Jahrzehnten versäumt, dem Zuwachs an Einwohnern angemessenen Wohnraum zu schaffen, und so hatten sich zunächst Slums und mit ihnen Armut und Elend ausgebreitet. Die alleinerziehende Mutter hielt sich zunächst mit kleinen Jobs im Stadtzentrum über Wasser, verkaufte Popcorn bei Lucha Libre-Veranstaltungen oder stieg sogar selbst in den Ring. In den 80er und 90er Jahren tourte sie unter dem Pseudonym La Dama del Silencio, die Dame der Stille, an Wochenenden quer durch Mexiko. Sie hatte diesen Charakter durch ihre eigene ruhige Persönlichkeit inspiriert, selbst entworfen. Zu ihrem Outfit gehörten neben einem silberpinken Lycra-Anzug sowohl farblich abgestimmte Stiefel als auch eine pompöse Schmetterlingsmaske, welche ihr Gesicht nahezu vollständig verdeckte. Mit ihren kurzen Haaren, 1,75 Meter Körpergröße und Muskelmasse beladen, war die Mitte-30-Jährige eine durchaus imposante Erscheinung. Pro Kampf erhielt Juana eine Gage von umgerechnet ca. 20 Euro, was zwar nicht viel war, es reichte jedoch, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Im Laufe der Jahre hatte sie mehrere Male geheiratet, die Ehen gingen jedoch allesamt schnell in die Brüche. Was blieb, waren Frustration und nun insgesamt 3 Kinder, welche sie mühevoll umsorgte. Die Familie lebte in einer Siedlung der mexikanischen Mittelklasse, aus unserer Sicht würde man sie sicher dennoch als eher arm bezeichnen. Obwohl die Kriminalitätsrate in der eigenen Siedlung lediglich durchschnittlich war, geriet die alleinerziehende Mutter einst in einen bewaffneten Raubüberfall und musste dabei zusehen, wie Gangmitglieder ihren 12-jährigen Sohn vor ihren Augen mit einem Baseballschläger attackierten. Das Kind erlag wenig später seinen Verletzungen. Juana kam nie über den Verlust ihres Sprösslings hinweg, sie begann, ihr Schicksal zu hinterfragen. Warum geschahen ihr all diese grausamen Dinge? Sie hatte doch niemandem etwas getan. Kurz nach der Geburt ihres 4. Kindes, 1995, entschied die inzwischen 37-Jährige, ihr Einkommen durch Diebstähle aufzubessern. Wenn das Schicksal es schon nicht gut mit ihr meinte, dann würde sie sich eben selbst helfen müssen. Immer wieder stieg Juana Barraza des Nachts in die Wohnungen alter, meist verwitweter Damen ein und erleichterte sie um ihren Schmuck und Bargeld. Dies war eine willkommene Finanzspritze und ohne mit Konsequenzen konfrontiert zu werden, gab es für Juana keinen Grund, sie nicht in Anspruch zu nehmen. 1996 weihte Juana eine Freundin über ihre nächtlichen Aktivitäten ein und die beiden beschlossen, dass zu zweit noch mehr Beute zu machen sei. Als Krankenschwestern verkleidet erschlichen sie sich das Vertrauen alter Damen in den benachbarten Vierteln Mexico Citys. Hatte man sie erst einmal hineingebeten, so lenkte eine von ihnen das Opfer mit kostenlosen Gesundheitschecks ab, während ihre Komplizin die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Wenn die Rentnerinnen den Diebstahl bemerkten, waren Juana und ihre Freundin bereits mit gefüllten Taschen über alle Berge. Doch letztere witterte eines Tages besonders große Beute und berichtete ihrem Lebensgefährten, einem korrupten Polizisten, von Juanas Beutezügen. Gemeinsam erpressten sie die vierfache Mutter und forderten umgerechnet rund 600 Euro Schweigegeld. Dies allein war bereits eine finanzielle Katastrophe für Juana Barraza und als sie schließlich im Jahre 2000 das Kostüm von La Dama del Silencio aufgrund einer Verletzung an der Wirbelsäule an den Nagel hängen musste, war mit dem Wrestling ihre letzte legale Einkommensquelle versiegt. In ihren Augen gab es nur noch eine einzige Möglichkeit, den finanziellen und sozialen Abstieg aufzuhalten. Zwar hatte sie durch den Verrat ihrer ehemaligen Komplizin lernen müssen, niemandem zu vertrauen, dies hielt sie jedoch nicht davon ab, ihre Diebestouren alleine fortzusetzen. Am Nachmittag des 25. November 2002 klopfte Juana Barraza an die Tür der alleinstehenden Maria de la Luz González Anaya. Wie schon so häufig zuvor bat auch diese alte Dame sie herein, nachdem Juana ihre Dienste als Haushaltshilfe angeboten hatte. Doch Maria äußerte sich abfällig über Menschen mit geringem Einkommen, was die alleinerziehende Mutter wütend werden ließ. Diese Arroganz der Wohlhabenden, sie hatten doch gar keine Ahnung, was Juana alles durchmachen musste. Voller Zorn schlug sie wiederholt auf die 64-jährige Maria ein und erwürgte sie schließlich mit bloßen Händen. Als man den Leichnam am nächsten Tag fand, stellte man zwar Fingerabdrücke am Tatort sicher, jedoch fiel die Tat unter den zahlreichen Tötungsdelikten in Mexico City kaum auf. Bereits damals war die Millionenmetropole ein Hotspot für Kriminelle, ob groß oder klein. Über Jahrzehnte hinweg hatte man es versäumt, für ausreichend Wohnraum zu sorgen. Immer mehr Menschen strömten in die Hauptstadt, doch es gab weder genug Arbeit, noch wusste man, wohin mit den Neuankömmlingen. Viele von ihnen fühlten sich somit in die Kriminalität getrieben. Manche begingen Diebstähle und Überfälle, andere verkauften das, was der Staat nicht anbot, Drogen und Waffen. Auch so mancher Staatsdiener, ob nun in der Politik oder der Polizei, verdiente heimlich nebenbei mit und vertrat im Gegenzug die Interessen seiner bzw. ihrer Unterstützer. Der Mord an Maria González wurde zwar von den Medien einem Serientäter zugeschrieben, die Polizei leugnete jedoch die Existenz des El Mataviejitas, des Oma-Mörders. Juana Barraza, welche die Berichterstattung über den Mord an Maria interessiert verfolgt hatte, fühlte sich bestärkt und sicher. Nicht nur schrieb man die Tat einer anderen Person zu, welche bereits seit einer Weile ihr Unwesen in der Stadt trieb, diese war den Meldungen zufolge zusätzlich männlich. Laut einer Studie seien nur gut 10% aller Serienmörder weiblich und auch die lokalen Zeitungen in Mexico City unterstrichen diese Annahme. Nachdem Juana gute 3 Monate still abgewartet hatte, beging sie schließlich am 3. März 2003 ihren zweiten Mord. Im Laufe der Zeit festigte sie ihren Modus operandi. In Parks und Grünanlagen bot die abgedroschene Vierfachmama älteren Frauen ihre Hilfe an. Mal trug sie die Einkäufe der Damen, mal half sie im Haushalt. Den meisten Erfolg hatte sie jedoch verkleidet als Krankenschwester oder Regierungsvertreterin. Unter dem Vorwand, kostenlose Gesundheitschecks durchzuführen, erschlich sich Juana Zutritt zu den Wohnungen. War ihr Opfer abgelenkt, überfiel sie es von hinten und erwürgte bzw. erdrosselte die Rentnerinnen. Hierbei kamen auch häufig Gegenstände wie Kleidung, Telefonkabel oder das Stethoskop zum Einsatz, welches sie stets in einer kleinen Arzttasche mit sich führte. Die Abstände ihrer Taten wurden immer kürzer. Innerhalb des ersten Jahres tötete Juana Barraza 8 alleinstehende Damen und bereicherte sich an deren Habseligkeiten. Die Polizei konnte an keinem der Tatorte Einbruchspuren feststellen, offenbar ließen die Opfer ihren Mörder freiwillig in ihre Wohnung. Obwohl stets dieselben Fingerabdrücke sichergestellt und es Ende 2003 sogar Zeugenaussagen gab, weigerte sich die Polizei noch immer an einen Serientäter zu glauben. Mehrere Menschen hatten sich bei den Behörden gemeldet und eine verdächtige Person beschrieben, welche sich zum Zeitpunkt der Taten in der Nähe aufgehalten hatte. Es handle sich um eine große, kräftige Person mit markantem, ovalem Gesicht. Sie habe stets einen weißen Kittel, ähnlich dem einer Krankenschwester, und zudem eine Perücke getragen. Es wurden 2 Phantomzeichnungen angefertigt. Sie zeigten eine raue Person mit finsterem Blick, wobei das eine Bild stark maskuline und das andere etwas weichere Gesichtszüge aufwies. Die steigende Kriminalitätsrate in Mexico City war zu diesem Zeitpunkt großes Wahlkampfthema. Während der eine politische Flügel vor allem die Morde instrumentalisierte, um Stimmung gegen die aktuelle Regierung zu machen, leugnete diese die bloße Existenz eines Serienmörders. Es handle sich lediglich um Sensationsgeilheit, die tragischen Tode der alten Damen würden bloß aufgebauscht. Im Sommer 2005 ging Juana Barraza eine Liebschaft mit einem Taxifahrer ein, welcher ihr bei ihren Raubzügen gelegentlich den Rücken freihielt. Im Laufe der Jahre waren der skrupellosen Ex-Wrestlerin bereits über 30 Frauen zum Opfer gefallen, doch nachdem sie am 28. September 2005 die 82-jährige Maria del Carmen Camila González Miguel ermordet hatte, tat sich endlich etwas in den Ermittlungen. Während die meisten Leichen in ärmeren Gegenden der Stadt gefunden worden waren, so hatte es diesmal eine bekannte Frau aus dem oberen Mittelstand getroffen. Zudem war Maria del Carmen die Mutter eines angesehenen Kriminologen Mexikos, so dass die Polizei, den politischen Spannungen zum Trotz, zum Handeln gezwungen war. Sie rief eine Taskforce namens Operation Parks und Gärten ins Leben. Von nun an patrouillierten verstärkt Beamte durch die Grünanlagen der Stadt und hielten nach Personen Ausschau, die den Beschreibungen der Augenzeugen entsprachen oder warnten die ältere Bevölkerung, sich vor Fremden in Acht zu nehmen. Noch immer war man der festen Überzeugung, dass es sich um einen männlichen Täter handeln musste. Jedoch hatte Mexiko selbst quasi gar keine Erfahrung mit Serientätern dieser Art, so dass man Hilfe im Ausland suchte. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus den USA und Frankreich erstellte man schließlich ein Profil der gesuchten Person. Diesem zufolge handle es sich um einen heterosexuellen Mann, welcher als Kind selbst Opfer von Missbrauch geworden und vermutlich bei älteren Frauen, vielleicht seiner Oma, aufgewachsen war. Er habe einen ausgeprägten Hass auf Frauen im höheren Alter und sei überdurchschnittlich intelligent, schließlich hinterließ er quasi keine Spuren. Da Augenzeugen mehrfach eine blonde Perücke erwähnt hatten, vermutete man nun, dass es sich womöglich um einen Crossdresser, also einen Mann in Frauenkleidung, handelte. Im Zuge einer groß angelegten Razzia in Mexico City verhaftete man im Oktober 2005 Dutzende transsexuelle Sexarbeiter und verglich ihre Fingerabdrücke mit denen, welche man an Tatorten hatte feststellen können. Ein Akt der Verzweiflung, abgesehen von einem Shitstorm der LGBTQ+-Community, brachte die Aktion keinerlei Ergebnisse. Weiterhin fand man Leiche um Leiche, doch im Oktober 2005 hörten die Morde plötzlich auf. Juana Barraza legte eine dreimonatige Pause ein, warum genau, das konnte ich nicht herausfinden. Jedenfalls ist es äußerst ungewöhnlich, dass Serienmörder plötzlich mit dem Toten aufhören. In der Regel gibt es dafür nur wenige Gründe. Zum einen finden viele von ihnen Halt in einer gesunden Partnerschaft. Ist das soziale Umfeld stabil, haben sich auch die Killer häufiger im Griff. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Killer bereits unwissentlich für ein anderes Verbrechen inhaftiert wurde. Was man in diesem Fall jedoch für am wahrscheinlichsten hielt, war, dass der El Matavarrietas, der Oma-Mörder, durch den steigenden Fahndungsdruck Suizid begangen hatte. Und so klapperte man regelmäßig die Leichenhallen Mexico Cities ab und nahm Fingerabdrücke der Verstorbenen, jedoch ohne Treffer. Unterdessen war mit modernsten Methoden eine Büste, also ein 3D-Modell der gesuchten Person erstellt worden, mit deren Hilfe man sich endlich erfolgsversprechende Hinweise aus der Bevölkerung erhoffte. Doch selbst als die ehemalige La Dama del Silencio im öffentlichen Fernsehen ein Interview über ihre Karriere gab, erkannte sie niemand. Nur eine Woche später, am 25. Januar 2006, nahm die ehemalige Luchadora das Leben der 84-jährigen Ana María de los Reyes Alfaro. Dies sollte ihr letzter Mord sein. Beim Verlassen der Wohnung wurde sie von einem Mieter bemerkt, welcher ihr unauffällig folgte und schließlich eine Polizeistreife auf die verdächtige Gestalt aufmerksam machte. Man überwältigte die überraschte Person und staunte nicht schlecht, als man in das finstere Gesicht einer Frau blickte. Es war das Gesicht einer eiskalten Serienmörderin, welche in nur wenigen Jahren Dutzende alte, wehrlose Damen überfallen und aus Habgier ermordet hatte. Im Verhör auf der Polizeiwache weinte Juana Barraza bitterlich und berichtete vom Martyrium, welches man nicht Kindheit nennen konnte. Die Herzlosigkeit ihrer alkoholkranken Mutter ließ einen Zorn in der zerstörten Seele erwachsen, welchen sie regelmäßig entfesselte. Dies ließ sie zum einen stellvertretend Rache an ihrer Mutter nehmen, zum anderen bereicherte sie sich an materiellen Gütern, um das eigene Überleben und das ihrer Kinder zu sichern. Jedoch gestand sie lediglich ihren letzten Mord, bei welchem man sie quasi in flagranti erwischt hatte. Alle weiteren Taten habe man ihr anhängen wollen. In Juanas Wohnung im Osten der Stadt machte man ein paar unheimliche Entdeckungen. Obwohl sie nie wirklich lesen gelernt hatte, besaß die Mörderin zahlreiche Zeitungsartikel, fein säuberlich ausgeschnitten. In ihnen wurde über die grausamen Morde an den alten Frauen berichtet. Außerdem stieß man auf einen Altar, mit Diebesgut geschmückt, an welchem die 48-Jährige zu Jesus Malverde und Santa Muerte, zwei Schutzpatronen, gebetet hatte. Diese werden vor allem von Drogenkartellen und anderen Kriminellen verehrt. Als Juana Barrazas Prozess im Frühjahr 2008 begann, sah sie sich mit einer gewaltigen Beweislast konfrontiert. Sie wurde des 30-fachen Mordes angeklagt. Nachweisen konnte man ihr, anhand von Fingerabdrücken am Tatort, jedoch nur 16, inklusive 12 Raubüberfälle. Am 31. März wurde schließlich das Urteil gesprochen. Juana Dayanara Barraza Samperio wurde zu 759 Jahren Haft verurteilt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern der Welt jedoch ist es in Mexiko möglich, die Strafen für verschiedene Verbrechen gleichzeitig abzusitzen. Das bedeutet, dass die Serienmörderin, deren Opferzahl wohl um die 50 liegen muss, bereits 2058, im Alter von 99 Jahren, aus der Haft entlassen werden könnte. Das war der Fall Juana Barraza. Ihre Opfer waren allesamt zwischen 59 und 92 Jahren alt. Sie selbst sagte aus, ihr Leben lang einen tief sitzenden Zorn gegenüber älteren Frauen empfunden zu haben. Vermutlich geht dieser auf die grausamen Erfahrungen zurück, welche sie in bereits jungen Jahren machen musste. Diese Wut wurde zusätzlich befeuert, sollten sich eben jene Frauen zudem aufgrund von Geld überlegen fühlen oder Juana zumindest das Gefühl geben. Der Fall ist äußerst populär. In Mexiko wird unter anderem Merchandise, wie beispielsweise T-Shirts, verkauft, welche mit düsterem Humor Bezug zu der Serienmörderin nehmen. Auch Filme und Serien wie Criminal Minds wurden durch ihre Taten inspiriert. Auch wenn das vor allem junge Leben von Juana Barraza einem Spießrutenlauf glich, so rechtfertigt nichts die Verbrechen, welche sie im Erwachsenenalter beging. Dennoch hat vor allem die Kindheit eines Menschen einen gravierenden Einfluss auf dessen Entwicklung. Ein mexikanisches Sprichwort besagt, ein krummer Baum wird niemals wieder gerade. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil tus.podcast vorbei oder lasst eine Bewertung da, auf welcher Plattform auch immer ihr dies gerade hört. Bis zur nächsten Folge Tod und Sünde. Macht's gut.
Miau?
Ach so.